mich, dass wir hier Wort Gottes forschen dürfen. Ich möchte vielleicht vorne ansagen, es ist wichtig, das mache ich jetzt dieses Mal nicht, aber es ist wichtig, dass du auch die Referenzstellen nachliest, die angegeben sind. Manchmal sage ich ganz betonlich, siehe auch oder vergleiche, denn das ist so wichtig, sonst sagt er, was hat er denn gesagt eigentlich? Und du solltest dann in dem Vergleich diese Bibelstellen, dann empfindest du, dass das hat nicht der Matthäus gesagt, das steht in der Bibel so. Und ich möchte, dass du einfach prüfst, verhält sich auch so. Denn das ist auch der Sinn der Sache. Wir müssen genau prüfen, was wir lernen und lehren und was wir weitergeben. Es muss sich auch so verhalten. Deshalb ist es so wichtig, auch in der Diskussion, wenn du mit Leuten sprichst irgendwie oder argumentierst und sagst, das lernen wir so und so. Und dann nachlesen. Der Hebräerbrief ist ein ganz toller Brief. Es geht um Jesus als hoher Priester. Manche Leute sagen, das ist sogar das fünfte Evangelium. Es war also das Leben Jesu, also die Erhöhung Jesu. Wir haben in Evangelien oder ganz besonders Kolosser und so weiter, wie Jesus sich erniedrigt hat. Und hier haben wir, wie er sich erhöht hat und wie er erhöht worden ist und dass er größer ist und wertvoller und köstlicher ist als Moses, die Propheten und die Engel etc. etc. Ich gehe mal so, wie die Notizen ich hier habe, so damit ihr ein bisschen so angeleitet werdet und damit ihr das so einen Überblick bekommt. Zuerst einmal über den Brief selber. Da kann man eigentlich gar nicht viel sagen. Wer hat den Brief geschrieben und an wem wurde geschrieben? Können wir gar nicht sagen. Kann man nur spekulieren. Origenes hat einmal gesagt, gut, dass niemand weiß, nur der liebe Gott weiß, wer den Brief geschrieben hat und an wem der Brief gegangen ist. Wir haben zwar den Hebräerbrief, das heißt es so, weil es viele Juden ist, weil die Juden in einer bestimmten Gefahr waren. Die waren in der Gefahr, so wie Christen, zurück in die katholische Kirche, zurück in die evangelische Kirche, zurück da ins einfach in die traditionelle Sache zurückgehen. Diese Gefahr bestand da und deshalb ist auch der Brief, geht nicht zurück in Judaismus. Judaismus ist abgeschlossen oder das Judentum ist abgeschlossen, der Tempel hat ausgedient, die Opfer haben ausgedient, Propheten haben die Opfer, die Priester haben ausgedient, wir brauchen jetzt keine Priester, jetzt ist Jesus der hohe Priester. So, und nicht mehr zurückgehen. Das aus diesem Grund wurde auch der Brief geschrieben. Ich möchte euch einladen, wir werden dann weitermachen an diese Brief an judenchristliche Gemeinde. Dann nächstes Mal machen wir den ersten Petrus und so machen wir fortlaufend dann. Aber dieses Mal der Hebräerbrief. Der Hebräerbrief, der wertet Jesus auf seiner menschlichen Erniedrigung hebt ihn hoch, dass er besser ist, besser als. Und das ist eine ganze Menge. Der Hebräerbrief ist eine klare Wiederherstellung Jesu. Er hat sich erniedrigt, hat Knechtsgestalt angenommen, ist ein Mensch geworden und jetzt durch den Hebräerbrief, der ist so wichtig, dieser Hebräerbrief, es ist die Brücke zwischen Alten und Neuen Testament. Wir würden das Alte Testament nicht verstehen, wenn wir den Hebräerbrief nicht hätten. Der Hebräerbrief wertet das Alte Testament auf und übernimmt es. Zum Beispiel, wenn wir an die ganzen Glaubenshelden denken, die ganze Galerie von den Gläubigen, also Abel und Henoch und Noah und Moses und dann die ganzen Patriarchen, die werden rübergenommen ins Neue Testament und aufgewertet und praktisch die gehören dazu. Die Leute aus dem Alten Testament gehören durch den Hebräerbrief ins Neue Testament hinein. So, deshalb ist es so wichtig. Eigentlich das Alte Testament war eine Verhüllung des Neuen Testaments und das Neue Testament ist die Enthüllung des Alten Testaments. Also wenn wir es so genau betrachten, das ist so wichtig, wir brauchen das Alte Testament, sonst verstehen wir nicht Versöhnung. Warum musste Jesus sterben am Kreuz? Und was ist Gesetz und etc.? Und dann der hohe Priester, der uns bei Gott vertritt. Das soweit zu der Einleitung hier. Es ist sehr wichtig, der Hebräerbrief knüpft am Psalm 110. Ganz besonders, Jesus ist der König, der Priesterkönig. Dann kommen wir nachher später auf den Melchisedek zu sprechen. Denn der Melchisedek war König und Priester, eine ganz mystische Gestalt. Und praktisch der Schreiber des Hebräerbriefes, der hat sich sehr gut ausgekannt im Alten Testament und wusste, das alles sehr schön zu kombinieren und einfach den Leuten zu beschreiben. Die Datierung, wann wurde der Hebräerbrief geschrieben? Auf jeden Fall nach meiner Meinung und meiner Erkenntnis, du kannst natürlich jederzeit andere Meinung sein, möchte ich auch vielleicht vorneweg sagen, du kannst ruhig andere Meinung sein, studiere, forsche, wenn du was Besseres findest, als was ich gefunden habe, kannst gerne reinschreiben. Also, ich habe versucht, das, was ich hier zusammentragen konnte, in all den Jahren und jetzt auch hier in der Vorbereitung, das habe ich versucht nach bestem Wissen und Gewissen zusammenzutragen. Nach meinem Wissen wurde der Brief so kurz vor dem Fall Jerusalems geschrieben, denn da hat das Opfersystem noch funktioniert, da gab es noch den hohen Priester, dann gab es noch den Tempel, also da gab es noch das Judentum und da war nämlich eine große Gefahr, dass die Judenchristen wieder zurückgehen, denn der Tempel war so in, so also die glanzvollen Gottesdienste und wir müssen den Tempel retten, wir müssen jetzt kämpfen und so weiter und uns einsetzen. Die Zeloten, die haben dann das Übrige getan. Also und der Tempel also existierte noch, der ganze Gottesdienst existierte noch und für mich persönlich ist vielleicht auch eine Vorbereitung, prophetische Vorbereitung auf den Fall Jerusalems. Die Leute sollten wissen, Gott hat den Tempel und das alles dahin gegeben und jetzt kommt das Neue endgültig und wird das Neue installiert. Auf Seite 2, ihr könnt mitblättern, wenn ihr wollt. Das Thema und die Grundgedanke des Hebräerbriefes ist, die Erhöhung Jesu Christi, die Größe der Person Jesu herauszustellen, die Überlegenheit Christi. Und dann sind also Kapitel 13 merkwürdige Ermahnungen dann. Eigentlich würde man sagen, das passt doch gar nicht rein. Das ist also ein Stilbruch, aber die sind drin und sehr interessante Ermahnungen. Da im Hebräerbrief wird die Einmaligkeit Jesu betont. Wenn wir dann den Psalm 110 betrachten, auf Seite 2 habe ich hier das notiert, Kapitel 1, da ist der Herr spricht, zuletzt hat er, vorher hat er durch die Propheten gesprochen, durch verschiedene Offenbarungen, Träume, Gesichter und Engel, durch das Gesetz. Und zuletzt hat er durch seinen Sohn gesprochen. Also praktisch, der Hebräerbrief ist auch so wie 1. Moses, ohne große Einleitung und Gott sprach, es werde Licht. Praktisch ohne große Vorstellung, an wem das adressiert ist, wer der Empfänger ist. Eigentlich der Heilige Geist wollte ganz was Bestimmtes hier rausbringen. Und kein Mensch soll verherrlicht werden, da soll nur Jesus verherrlicht werden. Durch den Hebräerbrief soll ausschließlich Jesus verherrlicht werden. Deshalb wird auch das Note Timotheus, wo erwähnt wird, an einer Stelle. Und erst in den letzten Versen heißt es dann in Wir-Form. Okay, also der Herr spricht und dann, der Herr hat gesagt, dann, bis Kapitel 1 bis 4, 14, setz dich zu meiner Rechten, du bist der Priester. Er hat sich erniedrigt und Gott hat ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das ist der Grundgedanke, der hier ganz stark im Hebräerbrief den Niederschlag findet. Der Herr Jesus ist der ewige hohe Priester, bis alles erfüllt ist. Denn es kommt der Tag X, wenn wir dann bei Jesus sind im Himmel und die Gemeinde ist versammelt und die Gemeinde ist entrückt, dann wird Jesus auch sein Priesteramt abgeben. Denn im Himmel finden wir nichts vom Tempel, nichts vom Priester, nichts vom Opfer. Da wird alles dem Vater wieder untertan sein, so wie es am Anfang war. Denn eigentlich die Erlösung ist nur so ein Einschub. Durch den Sündenfall, was alles passiert ist, der Herr will das alles zurückbringen. Und wenn das alles erledigt ist, und alles zurückgeführt worden ist zum Vater, dann wird es keine Priester mehr geben. Dann wird Jesus auch nicht mehr der hohe Priester sein. Der wird dann unser Bruder sein, wenn wir die Bibel sehr aufmerksam studieren. So, der erste Teil des Briefes ist die Majestät Jesu, dass er über alle Engel steht und alle Welten steht und mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Dann diese praktische Seite, die praktische Ermahnung. So, wer hat den Brief geschrieben? Keiner weiß es. Auf jeden Fall, ich bin der Meinung, dass es nicht der Paulus war, auch wenn es fälschlicherweise zeitlang das verkündigt wurde. Der Apostel Paulus sagt, immer in Bezug auf Hebräer, so wir wissen es nicht. Es gibt verschiedene Vermutungen im Laufe der Zeit. Da ist Lukas, der es geschrieben haben könnte, der Barnabas, der Apollos, der Silas oder Petrus sogar selber. Aber dafür hat er erst einen zweiten Brief geschrieben. Also warum musste er dann den Hebräer noch extra geschrieben haben? Oder der Aquila. Und sogar einige meinen, die Maria hätte den Brief geschrieben, die Mutter Jesu. Durchaus drin. Denn sie kannte den Herrn Jesus sehr gut. Oder dann werden auch andere Leute genannt. Also ich möchte nur ein paar Leute rausnehmen, die möglicherweise geschrieben haben könnten. Und zuerst einmal ist der Barnabas, den ich ins Auge fasse. Barnabas war ein Levit, ein Priester-Nachkomme. Er kannte sich in diesem System aus. Und vielleicht gab es Spannungen zwischen Paulus und Barnabas. Und es gab es natürlich, das wissen wir, dass es gab, wegen Markus, Johannes. Aber es gab noch etwas. der hat den Timotheus beschnitten. Deshalb wird auch der Timotheus hier im Brief erwähnt, zufällig, vielleicht auch nicht zufällig, es gibt bei Gott keine Zufälle, aber der Timotheus wird erwähnt und der Timotheus ist beschnitten worden. Paulus hat den einzigen, den er beschnitten hat, zum Judentum zurückgebracht, einen Proselyten, das war der Timotheus. Und wahrscheinlich gab es zwischen Paulus und Barnabas eine Auseinandersetzung, warum, du predigst ja die Gnade und so weiter, dass Gott allein, dass wir aus Glauben allein gerettet werden. Aber den beschneidest du jetzt. Und da hat dieses Thema Auseinandersetzung, Rückfall ins Judentum. Und da setzt sich vielleicht Barnabas aus und vielleicht haben dann andere auch noch diesem Beispiel gefolgt. So, er kannte das levitische System. Und wenn Barnabas diesen Brief geschrieben hätte, dann ist auch der Adressat schon etwas zu erraten, entweder Zypern oder Kyrene, denn das ist so die Gegend gewesen, wo er herkam oder beziehungsweise wo er gewirkt hat als Missionar. Denn er hat auch noch mit ein paar anderen Leuten zusammengearbeitet in Antiochien, die von Zypern und von Kyrene waren. Er hat ein Grundstück gehabt in Zypern, also er war ein Levit und dort hat er was verkauft und das Vermögen der Gemeinde dann gegeben oder dem Herrn gegeben. So, der Verfasser ist also, könnte sein, dass der Barnabas war, muss es aber nicht sein. Auf jeden Fall, es ist ein Paulus-Schüler oder einer, der mit Paulus sehr eng eine gewisse Zeit lang zusammengearbeitet hat. Denn die Gedanken von Paulus schlagen durch oder kommen hier zum Tragen. Also zumindest auch, es sind einige Referenzen, Bezugstellen, die also von Paulus im Hebräerbrief auftauchen, also die nur aus Paulus Predigten und Schriften zu entnehmen sind. Also jetzt, wenn der Barnabas war, dann kannte er die Stiftshütte, die Ordnung und so weiter. Der Hebräerbrief spricht nicht von dem Tempel in Jerusalem. Das ist also auch mir sehr auffällig, nicht den Tempel, der dort steht, wo die Juden hinpilgern und so weiter, der Tempel des Herodes. Denn das war für Jesus nicht der Tempel und das war auch für die Gemeinde nicht der Tempel. Denn die standen da ein bisschen im Widerspruch zu dem. Es hat der Herodes, ein Edomiter, den Tempel aufgebaut. Und dieser Tempel war mal zerstört. Die Makkabäer hatten das aufgebaut. Und dann den hohen Priester haben die Makkabäer eingesetzt. Und es gab einen Streit in dem Judentum. Sind die Priester, der hohe Priester rechtsmäßig? Die haben den einfach selber ernannt. Ohne göttlichen Auftrag. Deshalb haben wir auch die ersten Makkabäer, das erste Makkabäerbuch und zweite Makkabäerbuch nicht in unserem Kanon. Sind apokryphische Sachen, aber wir verstehen die ganzen Spannungen, die da waren und was mit dem Tempel so auf sich hat. Darauf komme ich noch zu sprechen nachher, wenn wir über die Essener sprechen, kurz. Also, Timotheus muss also, ist erwähnt als einziger in dem Brief und Barnabas, wir wissen vielleicht, als Paulus nachher tot war oder als Märtyrer starb, dass er dann mit Barnabas zusammengearbeitet hat und deshalb wird Timotheus auch frei. Das lesen wir so ganz nebenbei. Dann ist der andere, der hier erwähnt wird oder in Erwägung zu ziehen ist, das ist der Apollos. Der Apollos, wir wissen ja, hat auf der zweiten Missionsreise oder dritten Missionsreise ist Paulus begegnet und er war ein sehr dynamischer Prediger, dass sogar die einen sagten, ich bin Apollos, ich bin Kephas, ich bin das und so. Dann hat er den Juden bewiesen, dass Jesus der Herr ist. Also diese Argumentation ist da, auf Seite 4, dass er hat mit den Juden sehr stark argumentiert, war mit Paulus zusammen und dieser Schreiber muss einer sein, der selbstständig gearbeitet hat, also nicht jetzt in Zusammenarbeit mit Paulus war, sondern eine eigenständige Mission hatte. So, das könnte auch gewesen sein. Wir finden verschiedene Einschläge, Hintergründe vom Verfasser. Zum ersten einmal vielleicht, da ist etwas von Gnosis drin, also von Philo und aus der alexandrianischen Schule. Das sind Dinge, und Gott ruhte, und Gott kam ins Fleisch, und so diese Inkarnation Gottes im Menschsein, und er nahm menschliche Gestalt an, das wissen wir, und so weiter. Aber das setzt sich da durch. Und dann könnten auch die Essener noch teilweise dran ins Gespräch kommen als Empfänger. Diese Exodus-Mystik, wir müssen wieder in die Wüste zurück, wir müssen wieder dort anfangen, wo der Herr seine Sache angefangen hat. Also diese Tendenzen waren da, sind da und auf das geht dann ein, dieser Schreiber. Also ich überlasse es jedem selber zu denken, wer das sein könnte. Auf jeden Fall, der Hebräerbrief ist ein Synagogenvortrag, so eine Lektion, eine Schule, Schulung zum Beispiel der Gläubigen. Er sagt jetzt, wir wollen nicht über ABC wieder reden, sondern wir wollen fortfahren im Glauben. Der Hebräerbrief ist eine einzigartige Darstellung der Person Jesu und ein ganz wichtiges, eine wichtige Schrift, einfach, dass wir als Gemeinde Jesu eine Selbstdefinition finden. Wir sind nicht Juden, wir sind Christen. Wir heben uns von den Juden ab, wir haben jetzt etwas Besseres. Nicht, dass wir die diskriminieren, aber alles hat seine Zeit. Auch das Judentum hatte seine Zeit und hat ausgedehnt. Mag einigen passen oder nicht. Und gerade heute, wo dann das Jahrestag Israels ist, 15. Mai, und eine Staatsgründung Israels. Aber es hat ausgedehnt. Und eigentlich für mich persönlich, das Judentum hat keine Existenzberechtigung als solches. Der Jude kann nur ein Segen sein in der Zerstreuung. Und Gott sagt es, ihr werdet zerstreut sein unter anderen Völkern. Und das war ein Segen. Die Zerstreuung war eine Vorbereitung für die Mission. Stell mal vor, man hätte nicht Synagogen gehabt, wären nicht die Juden, wenn die Leute nicht konfrontiert worden mit dem Gesetz und mit den Patriarchen, mit dem Alten Testament. Paulus hätte nicht predigen können. Die gingen immer zuerst zu den Juden. Und so, das war so das Sprungbrett, die Basis, wie man das Reich Gottes aufgebaut hat oder ausgebreitet hat. Dann die Empfänger noch, der Schreiber ist an die Hebräer, der Brief ist nicht so adressiert worden, das kam später, zeitlang war es sogar Barnabas Brief, also deshalb nehme ich sehr stark an, dass es von Barnabas war, Barnabas Brief, und die Ostkirche hat es als Barnabas Brief gehabt, in ihrem Kanon, so, also die Hebräer, Hebräer heißt es, die von drüben kommen, vom Jenseits, jenseits vom Strom, Euphrat und Tigris, die sind die Hebräer. Und Abraham war auch ein Hebräer, der von drüben kam. Also so wie bei uns, die vom Osten kommen. Der von drüben kommt, Hebräer. Alle, die dort wohnten und Aramäisch sprachen, das waren die, die von drüben kommen. Und also, aber dieser Brief ist an Juden, Christen adressiert. Eindeutig, gibt es keine Frage, die an Jesus Christus glaubten. Und da werden die ganze Wolke von Zeugen aufgeboten. Und so weiter, dass die Leute nicht zurückgehen, sondern fortfahren, weiter im Glauben. Gott hat Stück für Stück offenbart. Und das Interessante ist, der Hebräerbrief ist so aufgebaut, dass Gott sich nicht auf einmal offenbart hat. Hallo, ich bin da. Nein, der Stück für Stück und immer in kleinen Schritten. Und das ist die Offenbarung Gottes auch in unserem Leben. So Stück für Stück, nicht alles auf einmal. Und ja, das wird dann aufgebaut. Und zuletzt hat er durch seinen Sohn zu uns geredet. Zuletzt, erst zuletzt und dann eigentlich auch gar nicht durch uns, durch seinen Sohn, sondern durch den Heiligen Geist hat er sich uns verklärt. Aber im Hebräerbrief wird sehr wenig über den Heiligen Geist gesagt und nur ein paar Mal der Name Jesus und das nur am Rand erwähnt. Also gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist, geht nicht zurück. Die Christen, der Hebräerbrief ist an die zweite, dritte Generation Gläubige adressiert worden, die schon müde geworden sind, wir wissen schon alles, wir kennen schon alles, wir haben schon alles erlebt, wir haben schon alles hinter uns und so weiter. Und die sind müde geworden. Die haben nicht mehr gebetet, so sind immer in eine Versammlung gegangen. Deshalb heißt es auch, verlasst nicht eure Versammlungen. Diese merkwürdige Bemerkung dann im Kapitel 13 am Schluss so als Ermahnungen. Und die haben sich nicht untergeordnet mehr, hat jeder gedacht und gehandelt und gesprochen, wie er wollte. Deshalb schreibt er, und seid Untertanen, euren Vorstehern, Gemeindevorstehern. Wir lesen nichts von Gemeinde groß oder Gaben der Gemeinde oder Charismen oder Bischöfe oder Älteste, ja, da kommen Vorsteher, Leiter der Gemeinde. So, das ist also der Rahmen. Ich bin immer noch in der Einführung, Seite 6. Die Empfänger, jetzt fragt man sich, wer könnte das gewesen sein? Man vermutet es alles nur. Aber es gibt einige berechtigte Gründe, wer es gewesen sein könnte, diese Hebräer. Und zuerst einmal, es muss jemand gewesen sein, die mit den Priestern in Jerusalem nicht einverstanden waren. So wie wir mit der Ökumene nicht einverstanden sind oder mit dem Staatskirchentum einverstanden sind oder mit evangelisch-katholisch oder etc., diese organisierte Kirche nicht einverstanden waren. Das müssen also Leute gewesen sein, die aus der Kirche kamen oder dann in der Gefahr standen, wieder zurückzugehen. Und da gibt es einige. Zuerst einmal die Essener. Die Essener waren eine Priestersekte oder Kaste oder wie man das nennt, also eine Gruppe die von Priestern, wir wollen das reine Evangelium, die entstanden in der Zeit noch des zweiten Tempels und der Zeit der Makkabäer, wo sie dann gemerkt haben, also was die Makkabäer-Brüder machen, das ist nicht koscher. Wir wollen das reine Wort Gottes haben. Und deshalb sind sie dann in die Wüste gegangen, haben sich zurückgezogen. Wir wollen ganz neu von vorne den Glauben entdecken. Also, und da ist dann so etwa 150 vor Christus ist die Essener-Gruppe entstanden. Qumran war wahrscheinlich so ein Zentrum. Und wir lesen dann auch in der Bibel, dass auch viele Priester dem Evangelium gehorsam wurden. Also das passt dazu. Und dann die Sadduzäer. Viele Sadduzäer sind zu den Essenern übergewechselt. Und wenn wir Jesu Berichte, die Evangelien lesen, da sind plötzlich 4000 Leute bei Jesus. Wo kommen die her? Das sind nicht alles Juden gewesen. Also es waren Juden, aber die waren nicht Nachfolger Jesu, sondern in der Bibel wird extra gesagt, die auf das Reich Gottes warteten. Und die Essener bezeichneten sich als solche, die auf das Reich Gottes warteten, die das wahre Reich Gottes aufbauen wollten. Und das waren Essener. Und das ist nachweislich, dass von Flavius hier wissen wir, dass etwa 4000 Mitglieder die Essener hatten. Also da kommen ganz leicht nachher diese 4000 oder 5000, die Jesus gespeist hat mit Brot und so weiter. Und wir wissen, Jesus war auch in ein Heim immer wieder gerne bei den Leuten in Bethanien. Bethanien heißt es Armenhaus, aber hat nichts mit Armenhaus zu tun, dass sie nichts haben. Aber die haben sich die Armen im Geist gefühlt. So den Armen wird das Evangelium gepredigt. Also die Armen im Geist. Und da war Lazarus, da war Maria und da war Martha da in Bethanien. Und der Herr Jesus war öfters da. Es taucht auch auf die Stelle, ja, Ohrenzeugen, die haben gehört. Und wir wissen ja, Juden kamen und befragten Lazarus, wie war's, als du tot warst damals, 3 Tage und so weiter. Also Ohrenzeugen, und sie kannten Jesus und sie wollten Jesus deswegen die Sadduzäer umbringen. Der Brief kann aber auch an Juden in der Diaspora irgendwo geschrieben worden sein, also nicht nur die Essener. Wenn jetzt Barnabas den Brief geschrieben hätte, dann irgendwie eine Gruppe in Kyrene oder in Zypern. Aber wir lassen es mal offen. Es ist keine bestimmte Gemeindesituation wie in Korinth angesprochen. Also es ist pauschal, also geht nicht zurück, sondern grüßt alle eure Vorsteher und Heiligen. Das ist also eine Anspielung, es könnte Jerusalem sein. Ich bin überzeugt, dass es Jerusalem war. Die Christen in Palästina, die Judenchristen, wo Jakobus der Vorsteher war, als Ergänzung zu dem, was Jakobus hier geschrieben hat in seinem Brief, grüßt alle Vorsteher. Und wir wissen, da war Johannes da, da war Petrus da, da war Jakobus. Die waren die Säulen in der Gemeinde, wo Paulus später anspricht. Also dieser Gruß ist eine Anspielung auf die Gläubigen in Jerusalem. Wir wissen auch, dass Jakobus 62 nach Christus umgebracht wurde, von Tempel gestürzt wurde, Tempelmauer gestürzt wurde. Und dass dann 62 nach Christus die Gemeinde umgezogen ist nach Pela aufgrund von Weissagung, aufgrund das, was sich angebahnt hat, weil sie mit der, die wollten nicht mit dem Tempel groß zusammen arbeiten, denn die wussten jetzt, wir stehen kurz vorm Krieg. Und deshalb ist die Gemeinde nach Pela umgesiedelt. Vielleicht ist der Brief auch an die Gläubigen, judenchristlichen Gläubigen in Pela, jenseits vom Jordan, geschrieben worden. Kann sein. So. Das ist also eine schriftliche Predigt, die da übermittelt worden ist. Und diese Botschaft, dieser Hebräerbrief, bringt einfach zum Ausdruck, schaut auf Jesus, schaut auf Jesus, schaut auf Jesus. Lasst uns wegsehen und lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Das ist also die Grundbotschaft. Es geht um das himmlische Priestertum Jesu und nicht um das irdische Priestertum. Also es geht, weißt du, wenn du genau beobachtest, die Botschaft wird weggenommen von Israel, von dem Irdischen und wird versetzt und vergeistigt in das Himmlische. Und also das geht nicht mehr um das Irdische. Und Israel hat irdische Verheißungen, die Gemeinde hat himmlische, geistliche Verheißungen. Und wir müssen das schön auseinanderhalten, sonst kommen wir in Teufelsküche. Also wenn wir sagen, wir wollen die Verheißung, die Israel hatte, das steht uns Christen nicht zu. Das ist wieder total was anderes. Die haben eine irdische Verheißung, die Gemeinde Jesu hat eine geistliche, himmlische Verheißung. Und deshalb wird das jetzt schön, diese Brücke gebaut, wird rübergenommen, rübergezogen, rübergesetzt. So wie die Gemeinde von Jerusalem, wo sie alles verkauft hatten, waren wunderbar einmütig beieinander und so weiter. Und dann ziehen sie aufgrund von, dass jetzt Jakobus ermordet worden ist und so weiter. Und jetzt bahnt sich was an, Verfolgung kam, die ersten Märtyrer gab es schon. Stephanus wurde gesteinigt und jetzt, wir wandern aus. Das Beste ist, wir wandern aus und drüben in Pela, da stört uns niemand. Das ist heute Jordanien, da können wir unseren Glauben entfalten. So, das ist soweit zur zu einem Hintergrund. Und ich will das ganz deutlich machen, damit wir es richtig verstehen. Das Alte Testament, Israel, hat eine Berechtigung gehabt, ist eine Vorbereitung auf Jesus. Und als Jesus kam, er erfüllte das Gesetz. Er erfüllte das Priestertum und die Opfer und die Vorschriften. Er ist die Erfüllung des Wortes Gottes, das, was Gott geredet hat und so weiter. Und dann, wir sehen ja, 70 nach Christus ist Jerusalem, der Tempel zerstört worden. Und drei Jahre später, 73 nach Christus, haben die letzten aufständischen Juden in Masada den Selbstmord begangen. 973 Leute haben dann aus Überzeugung den Selbstmord begangen und nur ein paar Frauen haben überlebt in Masada. Warum? Wir gehen nicht als Sklaven. Wir waren genug Sklaven in Ägypten. Wir wollen nicht in die Hände der Römer fallen. Und deshalb, als Israel die Sache fällt, dann haben sie sich selbst umgebracht, gegenseitig losgeworfen, wer dann nacheinander sich umbringt, Selbstmord. Also, und damit hört Judentum aus. Und dann, wir wissen ja auch, später wurde verboten sogar, für Juden nach Jerusalem zu kommen. Dann war noch der Bar Kochba-Aufstand. Und dann hat man den Juden verboten, nach Jerusalem zu gehen und zu beten an heilige Stätte. Deshalb haben sie vom Ölberg dann gebetet und so weiter und Jerusalem gegrüßt. Die wollten das, die konnten sich nicht lösen. Gott hat die Sache gelöst, auf seine Art, durch Macht und Krieg und Umstände und Zerstörung des Tempels. Und ich muss eines sagen, gleichzeitig in dem Jahr, als der Judentempel brannte, brannte auch der Zeustempel in Rom. Im gleichen Jahr und fast im gleichen Monat. Also das Heidentum hat aufgehört und das Judentum hat aufgehört. Jetzt fängt was ganz Neues von Gott aus gesehen. Jetzt fängt Jesus seine Geschichte an. Der Schreiber des Hebräerbriefs legt also im Lichte des Alten Testaments die ganze Heilsordnung aus und er zeigt, jetzt beginnt eine ganz neue Heilszeit. Die Heilszeit, was durch Israel hätte kommen sollen und gekommen ist und da war, jetzt kommt was ganz Neues, durch Jesus Christus. Er ist das Opfer. Und er hat sein Leben gegeben und er hat sich aufgeopfert durch seine Hingabe. Sein Opfer war gewaltig und größer als das Opfer der 1000 Tieren. Und Flavius beschreibt also in seinen jüdischen Büchern, er beschreibt, dass dann Tausende, gerade am Passa, bis viel über 50.000 Tiere, Lämmer geopfert worden wird. Das war ein richtiges Schlachtfest. Und in drei Schichten mussten die Priester schlachten. Und dieses Opfer hat nichts bewirkt. Nichts bewirkt. Sie haben das nur im Glauben geopfert und dann haben gedacht, das wird angenehm sein. Aber dann brachte Gott sein Opfer. Sein Sohn, der Johannes 3, Vers 16, Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Die im Alten Testament mussten im Vorausschauen auf Jesus glauben. Und das ist das, die wussten nicht, kommt er nicht. Schafft er es nicht. Denn das war noch immer auf Messerschärfe, die Sache mit Jesus. Gott sandte seinen Sohn. Aber du weißt ja, er wurde versucht vom Teufel. Er hätte gerne noch fallen können. Und schafft er oder schafft nicht. Und deshalb haben sie so viel Opfer gebracht. Also im Glauben auf Christus. Wir, du und ich jetzt im Neuen Testament, wir haben auch Probleme. Wir müssen immer zurückschauen und gucken, ist das hat er getan für dich und mich, das Lamm Gottes hat sein Leben geopfert. Also wir werden nicht ungeschoren davonkommen. Die einen müssen vorausschauen und die anderen rückwärts schauen auf die Erlösung von Golgatha. Und das ist also die Mitte der Heilsgeschichte. Das Zentralthema des Hebräerbriefs ist also nur Jesus. Obwohl sein Name nicht erwähnt wird, aber seine Eigenschaft, seine Qualitäten, seine Würde. Und da ist jetzt Melchisedek und das Priestertum Jesu wird verglichen. Warum? Weißt du, der Schreiber muss jetzt argumentieren. Der kann sagen, das kann jeder kommen und sagen, euer Opfer taucht nichts. Das ist alles vorbei. Die würden es nicht glauben. Also du musst schon rabbinisch argumentieren und hier wird rabbinisch argumentiert. Man muss sich ein bisschen hineinversetzen in die Situation des Schreibers des Hebräerbriefs, wie er da argumentiert. Also ist eine rabbinische Argumentation. Er sagt, okay, also ich begründe. Weil jetzt zählt nicht das Priestertum von Aaron, diese Priesterordnung, wo dann weiter vererbt wird. Jetzt zählt die Melchisedek-Ordnung. Melchisedek war ein Priester von Gottes Gnaden oder ein Priester vor dem Herrn. Und Sogar Abraham hat ihm Zehnten gebracht. Wenn du irgendjemand Zehnten bringst, ordnest dich unter. Und Melchisedek hat Abraham gesegnet. Also, und als Abraham gesegnet wurde in seinem Leib, da war der Levi, da war der Jakob, da waren die ganzen Patriarchen und so weiter. Die sind noch gar nicht da gewesen, aber Melchisedek war schon da. Und er ist ein Priester von Ewigkeit, ohne Vater und ohne Mutter oder einfach ohne Anfang und ohne Ende. Und er war ein heidnischer Priester. Es war kein christlicher Priester oder jüdischer Priester. Er war also von der Stadt Jerusalem oder Salem damals. Und es gibt verschiedene Legenden und es gibt da ja verschiedene apokryphische Schriften, dass Melchisedek Grabeshüter war. Denn wir wissen ja, Adam hat ein Gelübde gemacht. So steht es drin. Das ist nicht mein Wort und das ist nicht Bibel. Aber es klingt mir sehr logisch. Denn wir haben eine Stelle in der Bibel, wo wir sagen können, das könnte darauf hinzielen. Denn Melchisedek war ein Priester, auserwählt, der sollte Adams Leichnam behüten. Er war der Hüter von dem Leichnam Adams. Und Adam hat eine Verheißung gewusst, oder Eva auch, und der Same des Weibes wird der Schlange den Kopf zertreten. Und er wusste, das wird geben, aber das ist jetzt noch nicht da. Und du weißt ja, früher haben sie die Leute einbalsamiert. Das ist eine Legende, also das musst du nicht als wahre Münze jetzt von mir nehmen, aber es ist gut zu wissen, was es bedeutet. Und er hat das Grab dort in Jerusalem gehütet, oder Salem, eine Grabesstelle. Und wir wissen, bei der Kreuzung heißt es, und er ist gekreuzigt worden an der Schädelstätte. Und wenn du in Jerusalem bist und ein bisschen auskennst und mit Archäologie und so weiter, dann wurde der Felsen zersprengt. Und es geht noch tiefer runter. Und Jesus wurde gekreuzigt an der Schädelstätte. Also was war dort? Und die apokryphischen Schriften beziehen sich darauf, das war die Schädelstätte, wo der Adam begraben war, denn er hat auf die Erlösung durch Jesus Christus gewartet. Also das ist jetzt diese apokryphische Auslegung und Verständnis. Wie begründet er die Schädelstätte? Jesus ist extra unter, also der Adam war unter ihm. War das so, war das nicht so, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, er muss eine Funktion gehabt haben, denn der Leichnam, schreiben Sie, wurde gerettet durch Noah und dann immer weitergegeben. Und die haben immer dann jemand ausgewählt, meistens ein Findling, jemand, also der keine Geschichte hat, ohne Vater und Mutter. Du passt da drauf auf diesen Leichnam. Und so hatte dieses Grab. Wir wissen ja, früher hat man das gemacht. Sogar Josef hat ein Gelübde abgenommen von seinen Brüdern. Horcht, ich will nicht hier begraben werden. Wenn ich sterbe, bringt mich ins gelobte Land. Ich möchte bei meinen Vätern begraben werden. Ich möchte nicht in Ägypten begraben werden. Und 400 Jahre hat man den Sarg mitgenommen und mitgetragen, bis er in Israel begraben worden ist. So wie er sich gewünscht und gewollt hat. Also, und wir sehen, er ist auch einer der Glaubenshelden im Blick auf die Auferstehung, auf die Heimführung des Volkes Gottes, die Erlösung und so weiter. Er glaubte schon, aber hat nicht erlebt. Erst 400 Jahre später geschah das, dass er dann mitgenommen worden ist, während sie auszogen ins gelobte Land. So etwas Ähnliches könnte gewesen sein, muss aber nicht. Auf jeden Fall, er war Priester von Gottes Gnaden und sogar, dass hier Abraham sich beugt und sich segnen lässt. Denn der, wo er segnet, ist immer größer als der Gesegnete. Und der Segen kommt immer von oben nach unten und nicht von unten nach oben. Das ist also die Art, wie man segnet. So, und da war Aaron noch gar nicht da, aber Melchisedek war schon da. Und jetzt hat er die Brücke gebaut, der Schreiber, sehr klug, sehr rabbinisch. Und so weiter und sagt, jetzt Jesus ist der Priester König. Nicht nur Priester, er ist König. Und wir haben ja die ganzen Ämter Jesu. Die Ämter, die bei der Kreuzigung verspottet worden sind, Jesus gelassen wurde, diese Ämter werden wiederhergestellt im Hebräerbrief. Also er kommt wieder zu seinen Ehren, zu seinem Glanz. Er ist Priester, König und Prophet. Und wir wissen ja, Moses hat gesagt, Gott wird nach mir einen Propheten erwecken, der ist größer als ich, und den soll die hören. Also, Moses war ein Prophet, aber Moses war nicht so, wie die Israeliten später aus ihm gemacht haben. Er wusste, da kommt noch ein anderer, der ist größer wie ich. Und das sind die Ämter Jesu, Priester, König und Prophet. Der Schwerpunkt des Hebräerbriefs liegt auf das Heil und der Erlösung. Auf Seite 11 bin ich. Der Erlösungstat Gottes. Und Es geschieht mit der Überbietung des alttestamentlichen Opfers. Er hat nicht das Blut der Tiere genommen, nicht gebraucht, sondern sein Blut. Und sein Blut war rein. Wir wissen ja die Zeugung Jesu, diese Jungfrauengeburt, und wie das alles kam, war vollkommen. Jesus war vollkommen und er gab sein Leben dahin und er ist, und dann auch dieser schöne Übergang, er ist uns zur Sünde gemacht worden. Wer hat ihn zur Sünde gemacht? Nicht du und ich, sondern Jesus ist für uns zur Sünde gemacht und zwar bei der Taufe. Als dann Jesus kommt und dann sagt Johannes der Täufer war ein Priestersohn, Sohn des Zacharias, der dem Priester im Tempel diente und dann sprachlos wurde. Und ihr wisst ja, er war ja Hohepriester, er war Sohn eines hohen Priesters. Und nur ein Hohepriester darf jemand zum Sünder abstempeln. Und Johannes der Täufer, als er Jesus taufte, sagt, ich bin nicht würdig, sagte er zuerst mal. Aber Jesus sagt, lass es muss so sein. Und er hat ihn zur Sünde gemacht. Bei der Taufe wurde Jesus zur Sünde gemacht. Und er trug unsere Sünden. Er trug dann unser Leiden, unsere Anfechtungen, unsere Angriffe. Satan hat ihn angegriffen. So, das geht. Johannes hat das ihm aufgetragen und da wurde er zur Sünde gemacht. Er war ohne Sünde. Johannes erkennt ihn. Siehe das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Kommt jetzt. Und wir wissen sogar, bei seiner Geburt haben die Engel gesagt, und er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Also diese Linie ist da. Und jetzt passiert es alles. Gott hat es schön eingefädelt. Und Jesus ist jetzt der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und was wir im Hebräer 7 sehen und bis Kapitel 10 hier erleben, ist, das ist Christologie, also die Lehre von Christus. Als hoher Priester jetzt ganz besonders, es geht um den hohen Priester. Er ist der König der Gerechtigkeit, der Rechtschaft. Und jetzt kommt die Frage ja, wir lesen bestimmte Sachen in der Bibel, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Anfang und ohne Ende. Jetzt glaubst du, dass das ein ewiger Mensch gewesen? Nein. Die Juden sagen in der Tora, die sagen, was nicht in der Tora steht oder über die Tora, was nicht in der Tora drin steht, ist nicht passiert. Das ist gar nicht wichtig. Also die 5 Bücher Moses. Also und wenn Gott nicht sagt, wann er geboren ist, und da war der Geburtstag gar nicht so wichtig. Aber er war ein Priester von Gottes Gnaden und hat Gott gedient und er hat Ehrfurcht von Gott gehabt. Und wir müssen eines sehen, früher hatten die Menschen noch mehr Ehrfurcht Gottes, wie es wir heute haben und kennen. Ja, also gerade zum Thema Melchisedek. Ich komme nachher, wenn wir den einzelnen Teile, einzelne Verse betrachten, kommen wir noch darauf zu sprechen. Also wir müssen auch nicht so buchstäblich nehmen. Steht ohne Anfang und ohne Ende. Jetzt Aarons Priestertum und wurde weiter vererbt von Generation zu Generation. Und das ist jetzt ein Bild auf Jesus, ohne Anfang und ohne Ende. Jesus ist auch ohne Anfang und ohne Ende. Genau. Also, und das ist diese Parallele. Und es ist interessant, wie der Verfasser des Hebräerbriefes das alles so schön übernimmt und überträgt. Auch danach Jesus das alles bringt. Das ist so, wie man predigt. Und wie man Gottes Wort verkündigen sollte. Der Hebräerbriefschreiber schreibt immer, nimmt das Alte und macht das zur Gegenwart. Als wenn es heute gerade jetzt passiert wäre. Das ist also interessant, wie der das macht. Also, immer up to date, immer in Gegenwartsform. Als wenn der Herr jetzt reden würde, jetzt ist passiert und jetzt ist so und so. Das Stichwort vom Hebräerbrief ist Vollkommenheit oder Besseres. Und da heißt es, nun aber hat er ein umso besseres Amt erhalten als das im Alten Bund, Hebräer Kapitel 6. Und bessere Verheißungen haben wir und bessere Hoffnung haben wir und so weiter. Aber es wird das Alte rübergenommen in das Neue. Das ist so wichtig. Und auch wir sollten aus dem Alten nehmen, ins Neue rüberbringen. Aus der Bibel nehmen und darüber bringen. Das ist also unser Auftrag und unser Dienst. Jetzt ein bisschen detaillierter. Kommt ein lehrhafter Teil. Zuerst mal behandelt Kapitel 1 bis Kapitel 7 die Erhabenheit Jesu, seine Person, die Tragweite, was das alles bedeutet. Im Alten Bund gab es ständig wiederholte Opfer, die müssen ständig gebracht werden für jede Kleinigkeit ein Opfer. Im Neuen Bund hat der Sohn Gottes ein für alle Mal alles vollbracht und alles erledigt und alles bezahlt. Und Gott gedenkt unsere Sünden nicht mehr im Neuen Testament. Und früher musstest du jedes Jahr mit deinen Sünden kommen und dir vergegenwärtigen, dass du ein Sünder bist. Also, Der Hebräerbrief ist die Verbindungsstelle zwischen dem Alten, der alten Heilsgeschichte und der neuen Heilsgeschichte. Wir leben jetzt in dem Zeitalter der Gnade. Das Zeitalter des Gesetzes hat aufgehört. Jetzt hat das Zeitalter der Gnade begonnen. Und jeder, der jetzt im Heiligtum kommt, zu Gott kommt, Gott annimmt und Jesus in sein Leben hineinlässt, der ist gleichzeitig im Allerheiligsten. Nicht so wie früher, da war noch eine Decke nach Trennung. Dann weiter, Kapitel 1 bis 12, da ist Jesus ist größer als Engel. Wir müssen also noch vorstellen, die Juden, das ist heute noch genauso in der Esoterik, die spinnen die Leute, die haben so den Engelsglauben ausgebaut über Engel. Überall Engel, Engel, Engel. Die Juden haben für alles Engel gehabt, gerade in dieser Zeit. Aber hier muss jetzt auch der Schreiber eingreifen und sagen, Jesus ist größer als der Engel. Weil die Juden glaubten, Engel haben das Gesetz gebracht und nur Engel können das Gesetz halten. Und so weiter. Deshalb konnten sie gar nicht das Gesetz halten. Bevor das Gesetz die Erde erreichte, war schon gebrochen. Da dienen schon beim ersten Gebot fremden Göttern. Und so weiter. Und da steht, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und die Engel haben das Gesetz gebracht, also die Engel sind die Mittler Gottes. Jetzt haben wir einen anderen Mittler. Das ist Jesus Christus. Wir brauchen keine Engel. Also wenn wir zu Gott beten, wir können also unabhängig, ob der Engel da ist oder nicht da ist, wir können mit Gott reden. So, und Engel sind da. Jesus sagt, wenn wir zu ihm uns bekehren, da ist Freude im Himmel unter den Engeln Gottes. Die spielen nur jetzt, im Neuen Testament spielen sie nur noch eine Randgeschichte. Nur am Rand sind sie. Aber sie sind auch da. Und sie sind nicht ausgestorben. Also, wir müssen nicht denken, dass die Engel ausgestorben sind jetzt mit dem Neuen Testament. Die sind da. Bloß eine ganz andere Funktion. Eine ganz andere Funktion. Und es ist noch interessant vielleicht, auch im Alten Testament ist Jesus als Engel erschienen. Engel des Herrn. Und du siehst überall, wo ein Engel Anbetung angenommen hat, Anbetung akzeptiert hat und sogar noch womöglich einen Segen gesprochen hat, das war der Herr. Der Engel des Herrn. Also Jesus kam in Form vom Engel des Herrn zu den Menschen damals. So, aber, und dann gab es andere Engel. Und du wirst Engel finden, die haben keine Anbetung angenommen. Die haben gesagt, bitte bete Gott an. Wir sehen auch im Neuen Testament, da ist Johannes auf der Insel Patmos betet er an und sagt, bitte bete mich nicht an. Ich bin nicht anbetungswürdig. Nur der Herr ist anbetungswürdig. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und sonst niemand. Das ist also die Sache, was wir in der Bibel haben. Jesus wurde von Gott bruchstückhaft offenbart. Eigentlich das ganze Alte Testament ist eine Hinarbeitung auf Jesus. Eigentlich prophetisch alles. Ist ein messianisches Buch. Das Alte Testament würde ich als ein messianisches Buch nehmen. Ist also ein Hinwirken auf Jesus, nachdem Gott also vor Zeiten auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern, Abraham, Isaac und so weiter. Jetzt redet er zu uns. Die alten Schriften wurden nicht so aufgeschrieben, dass da kommen manche Leute in Konflikte, wenn sie die Bibel lesen. Ja, wie konnte Moses seinen eigenen Tod beschreiben im fünften Buch Moses? Das ist nicht möglich. Das haben Leute früh später aufgeschrieben. Esra war ein Schriftgelehrter und Esra hat die ganzen Schriften gesammelt, ein paar hundert Jahre danach und hat alles zusammengetragen und geforscht natürlich und diese Bruchstücke genommen. Und wir müssen auch sehen, da sind also verschiedene Entwicklungsstufen oder Priesterschrift oder dann von diesem einen Gott. Der Jethro hat sehr starken Einfluss gehabt in der israelitischen Gemeindenbewegung, also als sie in der Wüste waren. So, Gott hat durch verschiedene Propheten, Männer und so weiter geredet. Und das Reden wurde irgendwo aufgeschrieben, bruchstückhaft. Und dann hat er Esra hier zusammengetragen als Schriftgelehrter und bringt dann die Schriftauslegung. Und die haben nur darüber diskutiert dann nachher. Aber Jesus hat, und zuletzt hat er durch seinen Sohn zu uns geredet. Gott selbst. Das ist auch die Geschichte, was Jesus erzählt von den Weingärtnern und dem Weingutbesitzer. Er wollte seinen Lohn haben, aber dann hat er Knechte geschickt. Permanent kamen die Knechte und die haben die ermordet, so wie die Propheten in der Heiligen Schrift. Und zuletzt hat er seinen Sohn geschickt. Und er hat gedacht, ja, vor meinem Sohn werden sie Respekt haben. Aber den haben sie auch umgebracht. Und dann das Gut und das Erbe dann an sich gerissen. Der Schreiber des Hebräerbriefes will den Sohn groß machen, Jesus, und schon allein im ersten Kapitel. Er ist der Erbe, der Schöpfer des Weltalls, Abglanz der Herrlichkeit. Erhalter aller Dinge, Retter von unseren Sünden, König auf seinem Thron, vom Vater gezeugte, der Gesalbte Gottes und der Herr in Ewigkeit. Alles in einem Kapitel. Also da wird Jesus gleich von Anfang an ohne große Einleitung groß gemacht. Und dann, wir haben 7 bessere Dinge im Hebräerbrief. Einen besseren Bund, besseres Amt, besseres Erbe, bessere Hoffnung, besseres Opfer, bessere Heimat und bessere Auferstehung. Auch die anderen Auferstehungen, die Leute mussten sterben wieder, auch wenn sie auferweckt wurden. Ich denke nur zum Propheten Elia, Zeiten gab es Auferweckungen, gab es verschiedene Auferweckungen zu verschiedenen Zeiten, auch so in den Tagen Jesu gab es Auferweckungen. Lazarus, der musste auch wieder sterben, der lebt noch nicht, oder? Oder der Jüngling oder Tochter des Jairus. So, wir haben durch Jesus jetzt eine bessere Auferstehung, die wir erwarten. Dann 7 wunderbare Dinge, ewige Dinge, bleibende Dinge, unverwechselbare Dinge. Wir haben einen ewigen hohen Priester, ewiges Heil, ewiges Gericht, ewigen Geist, ewiges Erbe, ewige Erlösung und einen ewigen Bund. Das ist ganz arg wichtig nachher, wenn wir nachher eine Frage bearbeiten, also, oder behandeln, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Das ist ganz arg wichtig. Wenn du Jesus Christus in deinem Herzen hast, dann hast du einen ewigen Bund mit Gott gemacht. Für Zeit und Ewigkeit. So, die irdischen Bünde, die werden gebrochen, aber hier ist etwas vor dem Thron Gottes in Ewigkeit entstanden. Christus ist der eine, der Abglanz Gottes, größer als die Engel. Und die Engel sind schon mächtig. Stell dir mal vor, ein Engel kommt und ein Engel steht vor dir, fällst du schon auf die Knie. Und er ist größer. Dann wird der ganze Hofstadt da aufgezählt, also könnte durcharbeiten. Er ist also erhaben über die Engel. Er ist der Herr aller Herren. Ihm ist gegeben alle Gewalt, was im Himmel ist. Überleg einmal, alles was im Himmel ist, außer dem Heiligen Geist, der Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist eine Dreieinigkeit. Das ist wieder ganz was anderes, hat nichts mit dem Himmel zu tun. Das ist der Thron Gottes. Der Thron Gottes. Aber unter dem Thron Gottes sind Engel, Fürsten und Gewalten. Dazu gehört auch der Teufel. Auch er gehört dazu. Und der Herr hat das letzte Wort. Auch über Dämonen, Unterwelt. Die unsichtbare Welt. Die Namen, die in der Bibel gegeben werden, und du sollst ihn Jesus nennen. Nur als Beispiel. Das ist also auch eine Demütigung Jesu, eine Erniedrigung Jesu. Wir denken, wunderbarer Name Jesus. Ein köstlicher Name. Aber das ist, hier wurde Jesus gedemütigt als Sohn Gottes. Der kriegt Namen. Eigentlich ist der, ich bin der, ich bin und ich bin der Daseinende. Das geht wie ein roter Faden nachher durch die Evangelien. Aber, und du sollst ihn Jesus nennen. Das ist also eine ganz große Erniedrigung Jesu. Und eigentlich, wir sagen Christus, als eigentlich sollten wir Messias Jesus nennen und sprechen. Er ist der Messias, der von Gott erwählte, der Messias oder Christus Jesus, also Christus ist griechisch und so weiter, Messias. Aber im Himmel hat er nicht den Namen. Wenn wir sagen auch Name über alle Namen. Der Name ist nur für die Erde gegeben. Bitte denk drüber nach. Ich sage das nur, er hat einen Namen über alle Namen, das stimmt alles. Hier für diese Welt ist er der irdische Name und in seinem Namen sind wir zusammen, in seinem Namen erleben wir Gebetserhörungen, in seinem Namen, das ist für diese Erde. Drüben ist der König aller Könige, Herr aller Herren. Johannes sieht das als das Lamm Gottes. Und wenn du dann die Offenbarung liest, da steht nichts mehr von Jesus drin. Er sah den Alten mit dem langen Bart. Augen wie Feuerflammen, der unter den 7 Leuchter wandert. Für Jesus gibt es keinen Namen. Für Gott gibt es keinen Namen. Sein Name ist über alle Namen. Aber für uns, und du sollst ihn Jesus nennen. Und dieser Name Jesus sollte ausgelöscht werden. Die Juden wollten alles dran setzen und ihn als verflucht darstellen. Wir sagen, der Messias Christus, der Gott gesalbt und so weiter, die wollen den Namen auslöschen. An Jesus soll nicht mehr gedacht werden. Und wenn du Talmud liest, den babylonischen Talmud, dann ist er der Ketzer, der Bastard und sonst noch was man über ihn schreibt dort. Oder man lässt ihn namenlos sein, aber er ist der Sohn Gottes und du sollst ihn Jesus nennen. Und wer den Namen des Herrn anruft, steht aber nicht der Name Jesus, den Namen des Herrn. Der soll gerettet werden. Den Namen des Herrn. Aber ist es gut, wer sich in meinem Namen versammelt, da bin ich unter ihnen, aber alles, was ihr bittet in meinem Namen, das wird euch gegeben werden. Also der Name Jesus ist für die Erde, für hier, für uns, jetzt und heute. Und Dämonen müssen gehorchen, wenn sie den Namen Jesus hören, den Mensch Jesus. Von dem Menschen, der Mensch wurde, der im Fleisch wohnte und unter uns war und der sein Leben geopfert hat. So, jetzt bin ich auf Seite 18. So, auf Seite 18. Okay, auch das Blut Jesu, das ist ein Blut eines Unschuldigen, das Lamm, das geschlachtet war, das würdig zu nehmen, Lob, Dank, Preis und Ehre. Das ist das Lamm. Das Lamm spielt eine große Rolle in der Erlösung. Hier, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Der Sohn überbietet alles, ist das höchste Wesen, das hier auf dieser Erde war. Weißt du, der inkarniert oder Fleisch geworden ist. Weißt du, Gott hat menschliche Gestalt angenommen, ist einer von uns geworden. Aber in Wirklichkeit ist Jesus total was anderes. Wenn du heute Jesus sehen, du kannst heute Jesus gar nicht sehen, er wohnt in einem Licht, der ist ja Gott, in einem Licht, wo niemand hinkommt. Und würdest du ihn heute sehen, würdest du tot umfallen. Und deshalb, wenn wir Jesus anbeten, schauen wir in der menschlichen Gestalt, wie er hier über die Straßen Judäas ging, wie er Kranke heilte, wie er predigte und so weiter, den Mensch Jesus. Er ist der Erstgeborene Gottes, dieser neue Adam, der zweite Adam, der reine Adam, der nicht verdorbene Adam. Und der hängt am Kreuz in der Schädelstätte, wenn das so ist, wenn das wirklich wahr ist. Weißt du, die ersten Christen, die haben versucht, das alles so schön auszumalen, was sie irgendwo in der Bibel fanden, da wollten sie richtig ausbauen. Was hat der Melchisedek für eine Funktion gehabt? Und dann das Evangelium dann aus der Sicht des Melchisedeks, der Priester, der das Grab hütet. Und da lesen wir plötzlich, und Heilige wurden in der Stadt gesehen, als er dann gekreuzigt wurde. Also es sind mysteriöse Dinge passiert und die muss man stehen lassen. Gott sprach auf verschiedene Art und Weise. Das soweit. Jetzt, Gott hat, wir gehen weiter, Seite 19, ich überspringe ein bisschen was, denn ich will auch irgendwann mal fertig werden und du willst nach Hause. Auf Seite 20, Gott selbst hat seinen Sohn in diese Welt eingeführt und er sagt, das ist mein Sohn. Gott selbst hat ihn vorgestellt, das ist mein Sohn, auf den sollt ihr hören. Es ist total anders als jetzt Salomo und so weiter. Wir sehen also Kapitel 2, wie wollen wir entfliehen, wenn wir ihn verachten, den Weinbergbesitzer, den Sohn des Weinbergbesitzers, wenn wir den verachten. Wir haben dann einige Warnsignale, die Gefahr des Vorbeitreibens, des Zweifels, des Nichthinhörens, des Abfalls, des Verschmähens und des Abweisens. Und das Interessante ist, der Hebräerbrief beschreibt eine typisch jüdische Sünde, die nur Juden begehen können, Verhärtung des Herzens. Wir Christen, die Heidenchristen können abfallen vom Glauben, das können sie. Aber der Jude verhärtet, so wie in der Wüste, die haben die Wunder gesehen, die Zeichen gesehen, alles erlebt und so weiter, und ihr Herz war verhärtet. Also Verhärtung des Herzens, das ist also, wenn Gott dahin gibt, da wird man verhärtet. Dann Kapitel 6, dann spricht er von Anfangslehre, wir wollen uns aufhören da mit Toten, mit der Auferstehung und so weiter, alles diese Glaubenslehre, wir wollen fortschreiten zur geistlichen Reife. Ein Problem, was die Christen, die Leser des Hebräerbriefes hatten, sie sind irgendwo stehen geblieben und sie haben immer wieder, das ist so schön anzufangen, vom Glauben, wir sprechen vom Glauben, wir sprechen von der Liebe und so weiter, wir sollen fortfahren, wir wollen Wunder erleben. Wenn du die Bibel aufmerksam studierst, am Anfang der Apostelgeschichte waren Wunder und Zeichen, mächtige Wunder und Zeichen. Und dann, je weiter du nach hinten kommst, immer weniger Zeichen und Wunder. Warum? Weil jetzt, wir gehen weiter, wir bleiben nicht bei Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder ist nur der Anfang hier. Handauflegung, was wir da lesen, oder Taufen. Es gab verschiedene Taufen, können also auch nur Juden gewesen sein. Ich habe jemand aus Russland, aus Moskau, eine Frau nach Israel gebracht. Also eigentlich wollte sie hierher kommen. Und dann schreibt sie, Jüdin, schreibt sie, wo möchten Sie hin? Oder wird gefragt, ja, zum Pastor Matutis. Und gibt meine Adresse an. Und dann gab es Streit. Und also Kohl hat eine Abmachung gehabt damals mit Russland und mit dem jüdischen Gemeinde. keine christianisierte Juden kommen nach Deutschland und schon recht gar nicht nach Berlin. Und ich bin bis zum Verwaltungsgericht gegangen, habe kein Recht, also das ist eine Abmachung, kein Jude darf nach Berlin kommen, also christianisierter, bekehrter Jude, getauft Jude und so weiter. Und ja, die ist nicht gekommen, dann habe ich nicht mehr gewusst. Und die saß auf dem, die hatte Ausreisepapiere. Und man hat man den deutschen Pass ihr von am Flughafen weggenommen. Jetzt war sie plötzlich staatenlos, sie und ihr Junge. Und so weiter, dann war sie staatenlos. Was mache ich? Ich muss jetzt der alten Frau helfen. Oder alt war sie nicht, aber jetzt soll ich ihr helfen. Dann habe ich den Rabbiner angerufen in Jerusalem. Bitte helfen Sie mir, ich bin in großer Not. Da habe ich eine jüdische Frau, einer von euren Bürgern, verstehst du, wir erleben das zweite Mal Holocaust hier oder Abschiebung und so weiter der Juden. Was so alles passiert, bitte können Sie helfen. Ja, was ist das Problem? Ich habe gesagt, die Frau ist Christ und wollte hierher kommen, aber sie ist Jüdin. Und was? Das ist außer Maß geben. Und die Mutter war Jüdin und sie ist also einwandfrei Jüdin. Ja, hat sie was Schriftliches in der Hand? Also von der Taufe. Und die ist bei den Untergrundchristen getauft worden in Russland. Und die haben keine Schriftstücke gegeben, keinen Taufschein, gar nichts. Die wurde getauft. Ja, die hat nichts in der Hand. Ach, schicken Sie nach Israel. Ah, wir Juden, wir taufen uns jede Woche. Also sie kann ruhig zu uns kommen. Und die ist jetzt nach Israel ausgewandert und wohnt jetzt auch dort. Aber du siehst, wie eng auch die Deutschen sind und so weiter. Und viele wissen gar nicht, was hinter dem Vorhang alles passiert. Nur nebenbei. So. Lass uns aufhören mit der Anfangslehre und fortfahren. Und dann geht es hier weiter, was dort erwähnt wird, dass Jesus jetzt der Stellvertreter ist, dass er eine große Arbeit an uns hat. Jaget nach der Heiligung. Das steht also als eine ganz wichtige Botschaft. Und zwar Heiligung und Frieden. Jagt nach der Heiligung und dem Frieden gegen jedermann, ohne welchen niemand den Herrn sehen wird. Das ist jetzt also die Fortsetzung des Glaubens. Ja, nach der Heiligung. Dann noch Jesus, der hohe Priester. Ich möchte vielleicht noch sagen, wenn man so die Bibel liest, und ich muss auch wirklich weiter zurückgreifen, da lesen wir von Nimrod. Nimrod war ein großer Jäger vor dem Herrn. Naja, was ist das? Ging er auf die Jagd für den Herrn Jesus oder Gott? Aber da steht, er war ein großer Jäger hinter Gott. Hat Gott nachgejagt. Nicht, dass er Gott verfolgt hat. Er war ein großer Jäger nach Gott, also Gott gesucht, ein Gottsucher. Und von ihm wissen wir, dass er der oberste Priester geworden ist, der dann verschiedene Städte gebaut und was weiß ich sonst noch, verschiedene Funktionen, nur ganz kurz, dieser Melchisedek und dann diese Priesterschaft im Heidentum, auch die Heiden hatten Priester und die Heiden hatten Opfer und die Heiden hatten Gesetze, dann die Erkenntnis, die die Juden hatten, hatten die Heiden schon zuvor und die gab es. Die Heiden hatten immer zuvor, bevor die Juden das hatten, hatten die Heiden schon gehabt. Und Nimrod war ein großer Jäger vor dem Herrn, hinter Gott her. Er war Pontifex Maximus, der oberste Priester. Und das geht dann wie ein roter Faden durch die Geschichte, Weltgeschichte. Und dass dann der babylonischen Priester, die Tempelpriester waren immer Pontifex Maximus, also die obersten Priester. Wir haben auch bei den Juden das Gleiche. Der hohe Priester war auch ein Pontifex Maximus, oberste Priester. Und dann, die Geschichte ging weiter nach Pergamon, als dann das Erbe ging weiter politisch, die Macht geht westwärts, und als die Macht dann an Pergamon war und Pergamon eine zentrale Stelle war, dann wurde der König von Pergamon oder der oberste Priester von Pergamon Pontifex Maximus, und dann sind sie zum Römertum rübergegangen, und dann hat der Cäsar war Pontifex Maximus, der oberste Priester, und dann ging es so weiter, und als Konstantin dann Christ wurde, hat er es abgelegt, er ist nicht mehr der oberste Priester, da ist Jesus der Oberpriester, der größte Priester, hat abgelegt, und der Gregor der Große hat es wieder angenommen im 6. Jahrhundert. Jetzt, und seitdem ist der Papst immer noch Pontifex Maximus, der oberste Priester. Oberste Priester heißt das. Und so weiter. Und das diese Geschichte. Also, aber wir wissen also, damals war die Sache noch sauber und koscher, würde ich sagen, so. Und da, die Geschichte war neu. Auch das Nimrod und die ganze Geschichte war noch so frisch. Weißt du, die Geschichte und die Heilsgeschichte geht nebeneinander. Die Babylonier wollen sich einen großen Namen machen und bauen da einen großen Turm. Und dann im nächsten Kapitel liest du von Abraham und der folgt Gott und gehorcht Gott und zieht aus auf Geheiß Gottes. Und Gott sagt, und ich will dir einen großen Namen geben. Und so, die einen wollen sie großen Namen machen, und der andere, weil er Gott gehorcht, kriegt einen großen Namen. Also, und so ist auch mit dieser Priesterschaft, und dann, wir sehen auch Melchisedek und so weiter. dass er dann ein großer Priester vor dem Herrn war. Seite 23. Jesus ist größer als Moses. Das ist auch sehr wichtig. Moses hat das Gesetz empfangen und Moses hat das Gesetz zerstört. Gottes Gesetz, was Gott mit seinem eigenen Finger geschrieben hat, hat zerstört. Und dann musste er selber nachher nach dem Diktat schreiben, was er noch wusste, aufschreiben. Und du siehst also, das Gesetz ist also hinfällig. Es ist nicht mehr das, was es war oder sein sollte. Es ist zerstört. Und damit, auf rabbinische Art und Weise, damit es einleuchtet den Leuten, Moses ist ein guter Mann, ist sehr wichtig, aber er ist nicht der Heilsbringer. Und er hat auch im gewissen Sinne versagt. Er hat nicht auf Gott gehört. Er hat anstatt zu reden, hat er den Felsen geschlagen. Also er ist nicht so perfekt, ohne Fehl, aber Jesus war ohne Fehl. Vater, dein Wille geschehe. Er ist der Erfüller des Gesetzes. Und Jesus hielt die große Predigt, nicht die Predigt auf Sinai ist die große Predigt, sondern die Bergpredigt. Und wenn du den Hebräerbrief so aufmerksam studierst, vieles kommt darüber. Jesus ist der Seligmachende und er fängt seine Predigt mit Seligpreisungen, nicht mit Gesetz, du sollst und du sollst und du sollst und wenn du das nicht tust, dann passiert das und das, mit Drohungen. Das Gesetz ist voller Drohungen. Aber die Gnade fängt mit Seligpreisungen. Wir haben 39 Seligpreisungen im Neuen Testament. Und die Botschaft Jesu ist Seligpreisung und Erhebung des Menschen. Selig sind die geistlich Armen. Moses ist ähnlich wie Johannes der Täufer, nur ein Zeuge auf Jesus oder für Jesus. Ich bin nicht der Messias. Der nach mir kommt, wird euch mit Geist und Feuer taufen. Und so hat auch Moses gesagt, ich bin nicht der große Prophet. Ein anderer, Gott wird einen anderen erwecken. Und der wird euch alles lehren. Und auf ihn sollt ihr hören. Heute sollt ihr seine Stimme hören. Und sogar Gott vom Himmel bestätigt es und ruft den Menschen zu, hört auf ihn. Eine Stelle in der Bibel steht es vom Sabbat. Ich habe heute Morgen ganz kurz was über Sabbat gesagt, aber ich möchte auch hier an dieser Stelle noch erwähnen, sie soll in das Land der Ruhe kommen. Kanaan soll das Land der Ruhe sein, verheißen Land. Für die Nomaden ganz arg wichtig. Dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Aber kannst du mir ehrlich sagen, haben die Ruhe gehabt im gelobten Land? Haben sie bis heute Ruhe? Die haben bis heute keine Ruhe. Und auch jetzt, heute an diesem Tag, müssen sie die Grenzen sperren für die Palästinenser, damit nichts passiert. Damit die unter sich sind, haben sie Ruhe. Die haben keine Ruhe, bis der Herr Jesus Christus Ruhe schafft und für Ruhe sorgt. Er war der große hohe Priester und die vollkommene Ruhe Gottes. Ruhe nach der Schöpfung, nachdem auch in Kanaan die Leute eingegangen sind und eingezogen sind. Du kannst ruhen, mir sind meine Sünden vergeben, ich muss jetzt nicht nochmals das Opfer bringen. Ich habe Frieden mit Gott, wenn Frieden mit Gott meine Seele durchdringt. Interessant ist auch die ganzen Ereignisse. Israel, nachdem sie nicht geglaubt haben, mussten sie 40 Jahre in der Wüste wandern. 40 Jahre ist so typisch für Menschenalter, Generation. Und die alte Generation stirbt aus, die das gesehen hat. Und jetzt auch interessant ist, wo Jesus seinen Dienst anfing, 30 nach Christus, und dann 40 Jahre später, 70 nach Christus, wird der Tempel zerstört, fällt das Judentum. Also 40 Jahre war die Gnadenzeit auch für Israel. In Palästina war die Gnadenzeit, also nach dem Auftreten Jesu und dem Fall Jerusalems. Nur, dass wir so ein bisschen Verhältnisse haben, sehen. Kapitel 4, Hebräer Kapitel 4, das Bild von der Ruhe, von der erhofften Ruhe. Und deshalb wird auch gesagt, lasst alles, tragt alles, dem Volke Gottes ist noch was vorhanden, noch eine andere Ruhe. Der König David. Und wir bedenken manchmal ja seinen Sohn und so weiter. Jetzt haben sie Ruhe. Aber in meiner Bibel, wenn ich so aufmerksam lese, da heißt es, und er wird die zerbrochene Hütte Davids wieder aufbauen. Also die zerbrochene Hütte Davids. Wir sehen also, der Salomo war zwar Friedenskönig, nennt man es, aber Ruhe haben sie nicht gehabt. Ruhe haben sie nicht gehabt, da gab es noch Spannungen, mehr denn je zuvor. Ihr werdet einen König kriegen, aber der wird alles nehmen und deshalb gab es nachher die Spaltung nachher, euer Vater hat alles von euch genommen, nur seine Pferde und seine Projekte, die er gebaut hat. Wir überspringen einiges. Es ist sehr viel zum Lesen. Ich sage euch, das ist. Aber ihr kriegt hier so ein bisschen Bild von der ganzen Sache, um was es geht. Ja, auf Seite 29 bin ich jetzt gerade. Wir sind so langsam, gehen wir dem Ziel entgegen. Mir geht es auch so wie Paulus in der Bibel, er hat noch so viel zu sagen. Wenn ich komme, dann sage ich es euch. Oder und so weiter. Die Aufgabe vom Priester noch. Der Priester hat eine fünffache Aufgabe oder Dienst. Er hat opfern sollen, er soll beten, er soll Zeugnis geben, Zeuge sein und Seelsorge und segnen. Und diese Aufgaben hat Jesus übernommen bis heute. Er war das Opfer für uns. Er betet für uns als Fürbitter. Und er ist der Zeuge Gottes, der Gott so richtig beschreibt, was Gott wirklich ist. Und er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und dann sagt er, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann er segnete. Und das ist das Letzte, als Jesus von dieser Welt ging. Er hob seine Hände auf und er segnete die Jünger. Das ist das Letzte, was Jesus tat. Er segnete. Und dann sagt er, geht hin noch in alle Welt und predigt das Evangelium. So, das Amt Jesus hoch erhaben jetzt, Jesus ist erhöht worden. Wenn wir, auf Seite 30, wenn wir jetzt den Hebräerbrief lesen, wir werden so viele Parallelen in andere Briefe finden, die dir es nicht bringen, was der Hebräerbrief bringt. So, nur als Beispiel, im Johannesevangelium sehen wir Christus von oben her, also mystisch, denn aus dem Geist, so vom Himmel her. Wir sehen unten, wer hier unten auf unter uns Menschen wohnt. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das Johannesevangelium. Im Kolosserbrief, haben wir es durchgenommen, ist der vom Vater gesandt ist und so weiter. Und wir sehen ihn von innen her. Also im Kolosserbrief wird Jesus von innen her, von unserem Herzen, von unserem Glauben, von unserer Liebe beschrieben. Und also jeder Schreiber versucht, Jesus anders darzustellen. Im Galaterbrief, da sehen wir Jesus im Recht, wie er für das Recht sorgt, Rechtsleben. Also, wenn du den Galaterbrief liest, dann denkst du, du bist im Gerichtssaal. Wenn du den Hebräerbrief liest, dann wirst du im Tempel versetzt. Im Tempel Gottes. Also, der Hebräerbrief bringt den Tempel Gottes unter uns. Im Galaterbrief ist das Moralgesetz und im Hebräerbrief wird das zeremonielle Gesetz, also Amtshandlungen und so weiter, dargestellt. Der Römerbrief zeigt uns die Notwendigkeit des christlichen Glaubens und der Hebräerbrief sagt die Überlegenheit des christlichen Glaubens. Also immer Vergleich. Und in 1. Johannes wird die Gottheit Jesu hier auf Erden gezeigt und im Hebräerbrief sehen wir die Gottheit, also Jesus beim Vater. Als Priester, König und Prophet. Und wir werden als nächstes dann 1. Petrus betrachten. Und als nächste Lektion, die muss ich noch ausarbeiten und ausbrüten. 1. Petrus. Und ist auch an Judenchristen geschrieben worden. Dieser neue Bund, der jetzt Jesus mit uns Menschen geschlossen hat, wir haben den alten Bund und den neuen Bund. Und es ist auch interessant, wie das dazukommt, wie dieser Schreiber des Briefes argumentiert, der neue Bund, alte Bund. Eigentlich ist es kein neuer Bund, das ist nur ein alter Bund, wieder frisch aufgefrischt. Es ist der Bund Noahs. Wenn wir den Apostelkonzil anschauen, auf dem Apostelkonzil wird gesagt, wir wollen den Heiden keine unnötigen Lasten auflegen, die sollen nur das tun, was Gott zu Noah gesagt hat, was Gott offenbart hat dem Noah. Also, sie sollen sich enthalten von dem und dem und dem und wir wollen den Heiden keine andere Last auflegen. Und eigentlich dieser neue Bund, den wir jetzt in Christus haben, ist nichts anderes als eine Neuauflage des alten Bundes mit Noah, mit den Menschen insgesamt, was Gott geschlossen hat. Noah fand Gnade bei Gott. Das ist also dieser Bund, den er dort geschlossen hat. Und so der Hebräerbrief ist also eine feine Brücke zwischen dem Alten Testament, diesem uralten Offenbarung. Manchmal kommt hier das Wort Ur. Also das gefällt mir da so früh wie möglich, so alt wie möglich. Ich kann keine Jahreszahl sagen, 6000 Jahre oder 5000 Jahre, aber auf jeden Fall uralt. Dieser uralte Bund wird wieder neu aufgelegt. Und Noah fand Gnade bei Gott. Aber da könnt ihr auch diese Bibelstellen nachlesen. So, deshalb ist der Bund besser, weil es von Gott Anfang ist. Der andere Bund, den Gott mit Moses geschlossen oder durch Moses mit Israel geschlossen hat, das war ein Einschub. ein Einschub. Aber es ist nicht der Bund. Dann der ganze Kultdienst. Kapitel 9 beschreibt den Kultdienst, den Tempeldienst. Es ist wichtig vielleicht zu wissen, und das begründe ich auch, könnt ihr es auch nachlesen, der Tempel von Salomo, Gott wollte in Zelten wohnen. Das war, was Gott vorhatte. Und Gott war traurig, als sie dann einen König sich wählten, wir wollen einen König haben. Er wollte ihr König sein. Er wollte ihr Herr sein und ihr Richter sein und so weiter. Und dann immer wieder Leute erwecken, die dann die Sache führen und so weiter. Also so wie wir im charismatischen pfingstlichen Raum, also Gott erweckt die Leute und die dienen dann. Also sie wollten nicht ein, Gott wollte nicht, dass die Juden jetzt einen König haben wie die Heiden, dass sie einen Tempel haben wie die Heiden. Und der salomonische Tempel, der wurde vom König von Tyrus erbaut, Hiram, nach seinen Plänen, von seinen Leuten und teilweise sogar von seinem Material. Und das ist ein Bild auf den Luzifer, in aller Liebe. Gott hat zwar bestätigt, jawohl, um Davids Willen, immer wieder um Davids Willen. Aber der David, die zerbrochene Hütte Davids ist hier diese Geschichte, wo die aufgebaut werden soll. Und wir müssen zuerst mal sehen den Abstieg. Bevor wir den Aufstieg erleben und wie die Sache sich entwickelt, müssen wir zuerst den Abstieg sehen. Und der Salomo mit der einen Hand baute den Tempel des Herrn und auf dem anderen Hügel baute da die ganzen Götzenaltäre. 900 Stück an der Zahl. Für alle seine Frauen, so ein Götzenaltar für jede Frau, die muss ja auch ihren Gott anbeten und die kriegt auch ihren Altar. Und das heißt also, mit der einen Hand baute er den Tempel Gottes und mit der anderen Hand baute die Götzenaltäre. Und Gott hat diesen Tempel 500 vor Christus zerstören lassen, oder fast 500 vor Christus zerstören lassen. Und Jesus baut die Hütte Gottes und dann sagt, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes, du und ich. Und deshalb auch hier die Überbietung des alten Bundes, des alten Tempels, des alten Kultes, diese Überbietung, auch wenn es gut war und so weiter und wenn es anständig war. Das ist ein kleiner Fehler auf Seite 32, wenn ihr das, die letzte von unten, so die fünfte, sechste Zeile, das heißt, es ist über heilige Blut Jesu, streicht es über durch und es ist nur das heilige Blut Jesu. Also das ist ein Tippfehler, sind zwei, drei Fehler passiert. Oder auch hier auf Seite 32 von oben runter sehe ich, da heißt es etliche heidnische Gesetze. Da müsste es heißen ethnische heidnische Gesetze. Also nicht nur etliche Gesetze, sondern das ist die dritte Zeile oder vierte Zeile von oben, das Wort etliche, aber naja, bei 30 Seiten. Also ethnische, die Heiden hatten auch ethnische Gesetze, die Heiden wussten ganz genau, was richtig und falsch ist, wenn man sie benimmt, dass man nicht tötet, das weiß jedes Kind und so weiter. Also, dass man nicht bestiehlt, dass man nicht lügt, dass man nicht die Ehe bricht, das sind ganz normale Gesetze. Diese Gesetze hatten auch die Heiden. Dieses Gesetz ist eigentlich, das Gesetz Gottes ist in den Herzen der Menschen hineingeschrieben. Also, nicht nur in Steine gemeißelt. So, Pastor, ach, hier habe ich von Flavius, 52.000 Lämmer wurden geschlachtet während dem Passafest und dann Jesus sein Blut vergossen und dass wir das moralische Gesetz so an, benimm dich, Knigge. Also, wie sollst du dich benehmen? Also, dass du weißt, dass du Rücksicht nimmst auf die anderen, so ethisch, Zusammenleben der Menschen untereinander, wäre ein soziales Gesetz, aber so dieses ethnische, benimm. Gedanken auf Seite 33. Also wenn du einmal gerettet bist, bist gerettet. Ewiges Gott hat, Jesus hat den ewigen Bund geschlossen mit uns. Den ursprünglich ewigen Bund. Einmalig und vollkommen. Wir sind versöhnt. Ein für allemal. Wenn du sagst, Jesus, vergib mir meine Sünden, vergib dir deine Sünden und du hast die Vergebung der Sünden. In diesem Fall auf jeden Fall. Und du kannst sicher sein und Gott danken. Und ich will noch einen Gedanken zum Sündigen. Denn Hebräer Kapitel 10. Und da gibt es verschiedene Gedanken oder die dann manchmal hochkommen. Was ist Sündigen? Zuerst einmal, es gibt eine Sünde, wo Jesus sagt, also die Sünde wird in den Heiligen Geist, die wird weder in diesem noch im anderen Leben vergeben. Also die Sünde wird in den Heiligen Geist. Er hat nicht gesagt, dass die Juden das begangen haben. Vielleicht haben sie es begangen, aber auf jeden Fall, wir haben nirgendwo in der Bibel, wo ein Mensch diese Sünde begangen haben könnte. Also zuerst mal möchte ich so das hingestellt haben. Also eigentlich, bevor du die Sünde wieder in den Heiligen Geist begehst, da müssen schon ein paar andere Sicherungen durchbrennen. Zuerst sündigt der Mensch gegen Gott. Also, und dann ist Jesus, der einem die Sünden vergibt. Du kannst gegen Jesus sündigen und du wirst Vergebung der Sünden bekommen, weil du gegen Jesus gesündigt hast. Weil der Heilige Geist deckt die Sünde auf und deckt auch wieder zu. Deshalb heißt es, der Geist Gottes deckt die Sünde auf und deckt wieder zu. Das war auch die Sünde, was die Juden ständig permanent hätten. Sie haben Jesus abgelehnt. Und der Heilige Geist kann hier helfen und korrigierend eingreifen. Aber wenn du dich gegen den Heiligen Geist versündigst, das ist die Hauptsicherung oder die aller Hauptsicherung. Wer soll dich dann zurückführen zu Gott? Es gibt niemand mehr, der dich zu Gott zurückführen könnte. Gott Vater, also Jesus kann dich nicht mehr zurückführen. Jesus, da ist die Sache schon passiert. So, wenn du dagegen, deshalb kann weder in diesem noch im anderen Leben vergeben werden. Aber ich will hier eine seelsorgerliche Frage beantworten zum Thema Sündigen. Sündigen wir als Christen? Können wir sündigen? Und so weiter. Und da will ich eine Sache hier hervorgreifen. Also ein Christ sündigt nicht mutwillig und zwar jetzt nicht der Christ. Dein Fleisch sündigt. Wir fallen mannigfaltig. Und wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Da gibt es eine ganze Menge. Da kannst du fast alle 5 Minuten vergeben. Also wir sündigen mannigfaltig. Das ist also Fallen. Das Fleisch wird schwach und so weiter. Der Teil, der aus Gott geboren ist, der wiedergeborene Teil, was du in deinem Herzen hast, Christus in dir, sündigt nicht. Christus in dir wird nicht gegen Gott rebellieren. Und wir müssen auch wieder verstehen, was ist Sündigen? Sündigen ist Rebellion gegen Gott. Nicht das Griechische, die griechische Vorstellung von Sündigen. Die griechische Vorstellung vom Sündigen wäre das Ziel verfehlen. Aber das ist nicht hier der Fall. Also das ist das Hebräische. Wir müssen beim Hebräischen bleiben, wenn wir denn schon den Hebräerbrief nehmen. Also es ist eigentlich Rebellion gegen Gott. Und das geht auf die Ursünde zurück. Luzifer hat sie erhoben über Gott. Das wird alles behandelt, dass der Fall von Tyrus ist und so weiter. Da wird auch, warum der Tyrus so ein Bild auf den Luzifer ist, der König von Tyrus, dieser Hiram. So. Der Christ wird nicht mutwillig sündigen oder bewusst sündigen, also Jesus in dir. Dein Fleisch wird sündigen, dein Kopf wird sündigen, deine Gefühle werden sündigen. Das kann sein, dass du wütend wirst. Deshalb sagt die Bibel, lasse den Zorn nicht mit der Sonne untergehen. Also bereinigt es, bevor es die Nacht kommt. Aber was Sündigen ist, und das kann der Christ sündigen, und es kann auch der Mensch sündigen, und zwar bewusst, wenn er bewusst sündigt. Und das bitte aufpassen. Wir haben dann diesen Fall von Esau, wir haben den Fall von David, wir haben den Fall von Judas Ischariot, wir haben jetzt ein paar Fälle. Wir können fallen. Fallen ist normal. Der Gerechte fällt 7-mal des Tages. Also, ganz ausrechnen, wie viel du im Jahr fallen darfst. Aber der Gerechte steht auch wieder auf. Wir fallen, aber wir stehen auf. Und wir haben den Heiligen Geist, der uns wieder aufrichtet. So. Aber dieses Sündigen ist es das bewusste Sündigen. Und ich habe hier ein paar Beispiele nur zu helfen. Petrus fiel, als er den Herrn verleugnete. Der war gar nicht vorbereitet. Der war vorbereitet, aber letztendlich, da kommt jemand und schwätzt da rein, du warst auch mit ihm, mit diesem Jesus. Und plötzlich weiß er nicht, was passiert. Judas Ischariot hat ganz bewusst gehandelt. Der ging hin, sagt, gib mir Geld, ich werde euch ihn verraten, ich bringe ihn hin, gib einen Kuss sogar. Jesus warnt ihn sogar, Freund, wie kommst du zu mir her? Und er hat keine Vergebung bekommen. Gewiss, wenn er gesucht hätte, hätte er vielleicht auch bekommen. Aber es war eine bewusste Handlung. Und ich meine, auch wenn wir sündigen, wir haben einen Fürsprecher bei Gott im Himmel, auch das. Aber der Mensch ist dann in diesem Fall verstockt oder das Herz ist verhärtet. Wir haben weiter Satan fiel bewusst. Er hat sich gegen Gott aufgelehnt, gegen Gott rebelliert. Adam und Eva im Garten Eden, die sind verführt worden. Die waren nicht wach. Die haben nicht aufgepasst. Adam und Eva kann Vergebung bekommen, aber nicht Satan. Für Satan gibt es keine Erlösung. Und da liest auch diese Geschichte in Jesaja 14, 13 und Hesekiel 28, beschreiben diesen Fall des Lichtengels. Ich will auffahren über die Wolken. Ich will mich über Gott erheben. Das war eine ganz bewusste Handlung. Und dann hat noch ein Drittel der Engel dazu animiert. Oder ich denke dann an David. David ist nicht bestraft worden von Gott wegen seinem Ehebruch. Das war ein Ausrutscher. Der ist spazieren gegangen und sieht dann diese hübsche Frau da unten im Tal. Und dann holt sie sich ins Haus. Das war nicht sein Fehler. Gott hätte das vergessen. Deswegen ist er nicht bestraft worden. Aber weißt du, warum er bestraft worden ist? Weil er einen Brief an Joab geschrieben hat. Hör mal, wenn die Schlacht am heißesten ist, dann schick den Uriah ganz vorne an die Front. Lass ihn so fallen. Aber das ist noch nicht einmal das Erste. Sondern er hat ihn nach Hause eingeladen und betrunken gemacht. Also ganz bewusst eine Aktion, die Sache auszubaden, zu verwischen und so weiter. Das ist die Sünde. Und diese Sünde ist ihm nicht vergeben worden. Schon vergeben worden, aber nicht vergeben worden als solches. Deswegen durfte er auch den Tempel nicht bauen, weil er Blut vergossen hat und Blut an seinen Händen klebte. Nicht der Ehebruch, aber hier diese Bewussthandlung. Und dann zieh dich zurück. Und dann heißt es, als der Prophet Nathan zu ihm kommt und du hast Gottes Sache zum Spott gemacht. Du hast Gott gelästert und so weiter. Und dann erzählt der Nathan noch eine Geschichte, verstehst du? Und er spricht ein Urteil und sagt, der Mann ist es todesschuldig. Er hat über sein eigenes Haus sein Urteil gesprochen. Also du siehst, das ist Sündigen. Ganz bewusste Aktion. Und zwar im Kopf durchgeplant, bewusst und so weiter. Und darum müssen 4 seiner Söhne sterben. Und die Strafe Gottes ist vierfach immer. Vierfach. Und er muss dann daran glauben, oder der Söhne, und die wundern sich, warum ist bei mir das so, warum bin ich als Absalom, warum bin ich so aufsässig, einer der schönsten Männer, und rebelliert gegen seinen Vater, und dann betet er, als er die Nachricht von Absalom bekommt, betet, oh Junge, ich wäre am liebsten für dich gestorben, warum musstest du für mich sterben? Und Absalom hat ein unsichtbares Brandmal gehabt und wusste nicht warum, weil der Vater ein Meuchelmörder war. So, das ist die Geschichte zum Sündigen und so weiter. Das ist bewusst. Also, du solltest es nicht machen. Das ist die Warnung. Bewusst. Nicht sündigen. Wenn du reinfällst, ist es kein Problem. Aber da kommst du auch wieder raus. Aber nicht bewusst. Das hat eine ganz andere Tragweite. Dann Kapitel 11. Wir kommen langsam zum Schluss. Was ist der Glaube? Kannst nachlesen, immer 2 Sachen, Natur und Glaube, Wirklichkeit und das Unsichtbare, Sichtbare. Und zwar der Glaube ist, nichts sehen und doch alles wissen. Oder hier, einfach ohne Beweise zu glauben, einfach ins Dunkle hineinzulangen und zu wissen, da ist was da. Das ist Glaube. Und das Interessante dabei ist, und ich finde es ganz toll, diesen Hebräerbrief, hier Kapitel 11, er nimmt all die Heiligen von Abel bis sogar die Anonymen, die man gar nicht kennt. All das, die Leute aus dem Alten Testament, die irgendwie in irgendeiner Form geglaubt haben, nur etwas geglaubt haben, nimmt er rüber ins Neue Testament. Und so ist die Galerie voll hier von den Glaubenshelden. Eine Wolke von Zeugen, spricht er. Und für die Urgemeinde waren die Zeugen, die Märtyrer insbesondere. Und da gibt es sogar ein Siegel für die Märtyrer in der Offenbarung. Das 5. Siegel. Warte, lass auch die noch getötet werden müssen, hinzukommen. Das 5. Siegel, das war für die Urgemeinde sehr wichtig. Aber da wird Abel, Noah und Henoch angesprochen. Die haben in Zukunft geschaut. Abel, sein Blut, schrie zu Gott und das ist ein Bild wieder auf Jesus. Sein Blut redet besser als das Blut Abels. Wieder so ein Vergleich. Immer wieder. Alle haben sich irgendwie mit Jesus identifiziert. Und Jesus sich mit ihnen. Das ist also, was im Hebräerbrief so schön rauskommt, wie die sich alles so verglichen werden. Immer ein Typus auf Christus. Abraham, brauche ich nicht viel sagen, habe schon sehr viel gehört. 1. Mose 12 bis 23 ist seine Geschichte. Er ist in das ungewisse Land gezogen und in Zelten gewohnt, als Nomade. Im fremden Land ist er begraben worden. Und er hat immer geglaubt an die Verheißung, auch wenn er Fehler gemacht hat. Und er hat Fehler gemacht. Der hat gelogen sogar. Kannst du es vorstellen? Abraham hat gelogen. Isaac hat auch gelogen. Das ist fallen. Gelogen und dann, aber Gott hat die Sachen korrigiert. Und das ist das Schöne dabei, wie Gott dann für einen streitet, wenn du unschuldig etwas machst oder ohne Grund und aus Feigheit. Petrus hat aus Feigheit den Herrn verleugnet. Nur aus Feigheit. Kennt man nicht. Und hier Abraham aus Feigheit damit und sagt noch, das ist natürlich schon vorgefasste Sache. Sag, du wärst meine Schwester, liebe Sarah. Sag, dass du meine Schwester bist. Denn ich habe Angst, wegen dir wird er mich umbringen, der König von Ägypten und Abimelech hier. Und so weiter. Sag, du wärst meine Schwester. Und natürlich haben die dann gelogen. Gewiss ist es genauso schlimm wie Ananias und Sapphira. Ananias und Sapphira haben sich vorgefasst. Auch wir sagen, wir haben so teuer verkauft das Grundstück. Hier ist es also bei Abraham, ist ein gewisses Sündigen drin, aber aus Schwachheit. Nicht aus Mutwilligkeit oder Vorsatz, aber aus Schwachheit. Aber Gott ist gnädig. Leute, ich darf euch eines sagen, Gott ist ein barmherziger Gott, gütig und von langmütig und etc. Dann sehen wir den Isaak, Jakob und Josef. Und das sind Menschen, die gesegnet haben. Isaak hat gesegnet, Jakob hat gesegnet und Josef hat gesegnet. Josef hat den Ältesten zurückgesetzt und den Jüngsten gesegnet übers Kreuz. Und interessant ist auch die Sache mit Esau. Warum hat Esau so geheult? Und wir lesen da, und Gott, obwohl er Buße tat und mit Tränen suchte, er hat keine Gnade mehr gefunden. Und ihr müsst es verstehen, um was es geht. Er ist nicht mehr der Erstgeborene gewesen. Er hat seine Erstgeburt verkauft. Er hat einen Segen gekriegt. Bisschen anders. Aber hat nicht den Erstgeburtssegen bekommen. Und deshalb ist seine Warnung, seid nicht so ein Ungläubiger. Wir lesen als Ungläubiger. Sei nicht so ein Ungläubiger wie Esau, der sein Erstgeburt für ein Linsengericht verkauft hat. Obwohl er dann mit Tränen sucht, er fand keinen Raum zur Buße. Das ist nicht so, sondern der Vater Isaak konnte ihm keinen Erstgeburtssegen geben. Einmal, es gibt nur einen Erstgeborenen und dann alle anderen sind Zweitgeborene. Also er sagt, ich kann dir den Segen beim besten Willen nicht geben. Bitte Vater, kannst du nicht noch, wir lesen ja, wie er den Vater bedrängt. Finde ich ab jetzt, du kriegst dann den zweiten Segen. Und wir sehen dann nachher, Gott hat auch da Gnade geschenkt, dass du wirst Knecht sein bei deinem Bruder Jakob. Aber du wirst sein Joch abschütteln. Dann sehen wir noch die Israeliten. Auch die mussten ihren Glauben beweisen. Die mussten 7-mal um Jericho gehen. Nein, 13-mal. 13-mal um Jericho gehen. So jeder muss den Glauben beweisen auf irgendeine Art und Weise. Also umsonst kommst du nicht ins gelobte Land. Du musst die Währung Gottes akzeptieren. Das ist Glaube. Sogar die Hure Rahab. Das wird auch erwähnt. Weißt du, der Schreiber nimmt alle Heiligen und trägt über. So wie bei einer Bank. Wie so das Vermögen oder der Besitz, das Inventar wird rübergetragen. Und dann gab es noch, und das ist auch sehr interessant, da gab es Zeugen, Glaubenszeugen, die stehen nicht in der Bibel oder werden nur andeutungsweise da erwähnt und so weiter. Die haben auf was Besseres gehofft. Die haben keine Verheißung hier bekommen. Warum? Wir müssen eines sehen. Abraham hat zwei Visionen gehabt. Eine Vision zählt die Sandkörner, das Irdische, zählt so zahlreich wie Sand am Meer, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und die zweite Rechnung war, schau zum Himmel und fang an, die Sterne zu zählen. Und so zahlreich wie Sterne am Himmel sind, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham ist Vater von irdischen Menschen und geistlichen Menschen. Und deshalb haben wir 50-50. Wir haben also die Hälfte, die haben es bekommen, die haben es erlebt, die haben mit Israel was zu tun gehabt. Israel hat irdische Verheißungen. Und dann haben wir welche, die haben es nicht erlebt, weil sie himmlische Verheißungen haben, ewige Verheißungen haben. Also, es gibt also irdischen Samen Abrahams und geistlichen Samen Abrahams. Und wir als Christen sind der geistliche Samen Abrahams. Da sind wir. Du kannst denken, was du willst. Also, und wenn du jetzt Kind Gottes wirst und dich taufen lässt auf den Namen Jesu und des Vaters und des Sohnes, du übernimmst all die Segnungen der Patriarchen, was damals Israel hatte, und du überträgst das alles auf dein Leben. So wie er hier diese ganzen Glaubenshelden übertragen hat, Kapitel 11, so überträgst du alles in dein Leben. Die Verheißungen, die Gott Abraham gegeben hat, die gelten auch dir. Die er Isaak gegeben hat, gelten auch dir. So. Vielleicht sagst du, das ist ein kleiner Widerspruch. Das eine ist irdisches Volk und das andere ist himmlisches Volk. Du kannst als Kind Gottes auch Anspruch ausüben für dieses, denn du lebst ja auch hier in dieser Welt. Denn die Gnade wirkt hier und drüben. Dann wird es über Leiden was gesagt. Kapitel 12. Leiden fördert Geduld und manchmal müssen wir durch Tiefen durch und wahrscheinlich ist das auch schon eine Vorbereitung auf das, was kommen wird, dass Jerusalem fällt. Also macht euch bereit, habt keine Angst zu leiden, seid nicht leidensscheu, nicht keine Weichlinge, haltet durch. Und Vielleicht hier noch Erstgeburts- und Letztgeburtsrecht. Wir müssen also die Bibel anders verstehen, als du, wenn du denkst. Also guck mal schon allein, ich verkaufe dir mein Erstgeburtsrecht. Kann ein Mensch sein Erstgeburtsrecht verkaufen? Eigentlich gar nicht. Das ist eine reine geistige Sache. Und so sehen wir auch in der Bibel immer wieder, Gott nimmt manchmal den Letzten. Und so wie jetzt Josef gesegnet hat, er hat die zwei Söhne vertauscht einfach. Den Erstgeboren macht er zum Letztgeboren und den Letztgeboren macht er zum Erstgeboren. Also es wurde vertauscht. Das ist also bei Gott möglich. Und zum Beispiel, wir sehen bei David. David war der Letztgeborene, nicht der alte große Bruder, der Letzte. Den hat Gott zum König gemacht. Also diese Reihenfolge, diese Adoption, wie Gott das macht, das ist seine Sache. Und deshalb die Erstgeborenen und Letztgeborenen. Und wir werden denen nicht zuvorkommen, wenn wir entschlafen sind. Wir denken manchmal, ja, also ich möchte Jesus zu meinen Lebzeiten erleben und erdrückt werden. Nein, wir werden denen nicht zuvorkommen. Also brauchst du dir keine Sorgen machen. Was habe ich noch gehabt? Ich habe so viel. Okay, also mit Leiden noch. Auch als Kind Gottes, du darfst deinem himmlischen Vater vertrauen, auch im Leiden, auch wenn er was wegnimmt. Denk an Hiob, mitten in allem Nehmen ist Gott doch der Geber. Der Herr hat's genommen, der Herr hat's gegeben, der Name des Herrn sei gepriesen. Also wir müssen da einfach auf Gott schauen. Und dann kommt ein ganz wichtiger Vers, ich weiß gar nicht, warum man den nicht als Schlüsselvers nimmt. Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus derselbe, gestern, heute und nach alle Ewigkeit. Das ist also am bekanntesten vom Hebräerbrief. Derselbe, gestern und alle Ewigkeit, er ist nicht wandelbar, verändert sich nicht, immer heute und jetzt und hier. Also ist immer der alte, Jesus Christus gestern, heute und nach alle Ewigkeit. Der, wer einmal war, war er damals, ist heute und wird auch in alle Ewigkeit bleiben. Er wird sich nicht verändern in keiner Form und keiner Weise. 38, Seite 38. Das sind einige Warnungen dann nachher. Wenn du das weißt, und es ist so wichtig, dass du das weißt, Warnung vor fremden Lehren und ganz besonders jüdische Lehren hier. Es geht um eigentlich was, wo gewarnt wird, Hebräer 13, Vers 11. Wenn man die Beschreibung liest, der jüdische Versöhnungstag. Du brauchst keine Versöhnung mehr. Du brauchst keine Opfer mehr. Das Opfer ist geschehen. Und das ist das Brandopfer hier. Du musst nicht mehr ins fromme Lager zurück. Da, wo der Herr dich rausgeführt hat, er führt dich weiter. Und Jesus ist dann vor dem Ort oder vor der Stadt gestorben. Lass uns hinausgehen aus dem Lager. Und das ist bildlich und praktisch gesprochen. Aus dem Lager. Dann Golgatha war früher außerhalb von Jerusalem, war nicht in Jerusalem. In Jerusalem hat man nicht gekreuzigt, außerhalb. Heute ist natürlich alles schon so verbaut, dass sogar bald Bethlehem auch dazu gehört. Und so weiter. Lass uns hinausgehen zum Lager. Und so. Und das heißt auch bildlich, wenn du aus diesem Lager der Frommen hier rausgekommen bist, diese Versöhnungsopfer brauchst du nicht mehr. Christus ist deine Versöhnung. Dann die Mahnung gegenüber den Gemeindeleitern. Und wahrscheinlich haben sie, es gab hier keine konkrete Fälle, aber wir können daran denken, dass also die Leute gemacht haben, was sie dann wollten. Und dann der Briefschluss. Und jetzt fängt der Autor hier mit Ich zu sagen, betet für mich. Die ganze Zeit sagt er nichts, aber jetzt ist er plötzlich mit. Also es kann ein Zusatz sein oder es kann dann sein, dass er auch noch ein paar persönliche Zeilen so als Kommentar noch anhängen wollte. Und dann warnt er vor Ermattung. Vor Schwachheit, jaget nach, sagt er dann weiter, und dann den Segenswunsch und so weiter. Meinen Grüß auch den Gruß vom Timotheus hier, der jetzt gerade aus dem Gefängnis rauskam, weswegen er drin war, wissen wir nicht, aber wir wissen, er war mehrmals drin im Gefängnis, mit dem Paulus mitgelitten. So, und der Timotheus grüßt auch. Das ist das einzige Mal, wo ein Name erwähnt wird. Sonst wird keine Person erwähnt. Deshalb ist es ein unpersönlicher Brief, aber es geht um die Person Jesu. Weißt du, wenn es um die Person Jesu geht, sind Menschen Nebensache, Randfiguren. Gar nicht so wichtig. Natürlich werden da die paar Heiligen erwähnt, die den Glauben gehalten haben. Die werden erwähnt. Aber das sind ja die nur in der Auflistung. Aber hier wird Timotheus speziell erwähnt. So, wenn du manchmal nicht erwähnt wirst, irgendwie, und wenn du nicht da auf dem Rahmen fällst und dein Name nicht im Buche steht, jetzt sind wir Hebräer, mach kein Aufsehen. Danke Gott, wir werden alle bei Christus sein. Und wir sind eins in Christus. Und dann, wenn die Sache vollendet ist, wenn alles zu Ende geführt ist, und interessant ist, Melchisedek ist Priester bis zur Durchführung. Von was? Von Gottes Plan. Bis Gottes Heilsplan durchgeführt. Das ist Priester bis zur Durchführung. Und auch Aaron, Priester bis zur Durchführung. Wenn die Sache durchgeführt ist, wenn die Versöhnung stattgefunden hat, ist das Ding abgehakt. Und wenn auch mit unserem Heil, mit unserer Erlösung die Sache vollendet ist, ist die Sache durchgeführt. Wenn wir wieder in unser Erbe zurückkommen, dieses Hall- und Jubeljahr, wenn wir das wieder sind, was Gott von uns haben wollte, da wo der Einbruch der Sünde uns geraubt hat, uns zerstört hat, wenn das wieder hergestellt wird, die Durchführung, wenn die erreicht ist, dann wird er das Amt abgeben und sagen, jetzt, wir brauchen keine Priester. Wir sind jetzt Söhne und Töchter Gottes. Wir sind jetzt alle Priester. Wir sind alle Könige. Wir sind alle Propheten. Propheten wird man auch nicht brauchen. Wir werden mit Christus regieren. Priester wird man auch nicht brauchen. Wir werden mit ihm herrschen und bei ihm sein alle Zeit. Amen. Lasst uns aufstehen.